Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Das Jahr 2019 ist fast vorbei. Deswegen nehmen wir uns heute Zeit, eine wenig besinnliche Vorweihnachtszeit und lassen das Jahr Revue passieren. Ich bin Sebastian Hohlbaum, ich bin Redakteur bei der Roadbike und bei mir sind
Christian Prunker, auch Redakteur bei der Roadbike, und mein Kollege
Moritz Pfeiffer. Hallo.
Hi, genau. Wir sinnieren ein wenig über das letzte, über das aktuelle ablaufende Jahr. Es ist noch nicht vorbei. Und über das nächste Jahr und wollen so ein bisschen schauen, was hat uns denn besonders gefallen, beeindruckt, geschockt in diesem Jahr.
Und was war absolut scheiße.
Und was war absolut nicht so schön.
Kein Blatt vor den Mund, hier wird Tacheles geredet.
Genau. Und zwar das Jahr 2019 war, fand ich, ein spannendes für den Profisport.
Definitiv.
Da gab es einige Sachen, die erwähnenswert waren. Aber mein persönliches Highlight, und ich hoffe, ich greife da keinem von euch vor, war tatsächlich das Rennen Paris-Roubaix. Und zwar nicht... Es ging mehr um das Ergebnis als um das Rennen. Also das Rennen war auch sehr spannend, aber ich fand es spektakulär, auch ein bisschen tragisch. Der zweite Platz von Nils Polit, das hat mich beeindruckt. Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen auch. Und es war aber so ein zweiter Platz, der einfach so, mit dem man trotz eines zweiten Platzes auch zufrieden sein kann.
Der zweite Platz,
das war ein mega Erlebnis. Aber es ist klar, wenn du so nah dran bist,
genau,
wenn es gewonnen hätte, das wäre echt nochmal ein Highlight gewesen. Und zweiter ist halt relativ schnell vergessen, halt in der breiten Öffentlichkeit.
Ich glaube, das ist nicht das Problem. Also, ich meine, wir stehen jetzt hier und erinnern uns als allererstes an den zweiten Platz vom
Moment, Nils Sebastian Pollitt. Erinnert sich dran. Ich hatte ein anderes Highlight.
Ja gut, aber ich meine, das hat sich schon eingeprägt bei denen, die sich mit dem Sport auseinandersetzen. Und das ist ganz klar, Nils Pollitt hat sich in der Weltspitze etabliert. Und das war ein überragendes Erlebnis, ein überragendes Ergebnis. Und
es war halt so, man dachte, oder ich dachte so, er ist ja auch mal auf der Bahn gefahren, soweit ich mich recht erinnern kann. Und er war dann quasi im Velodrom von Roubaix. Und ich dachte so, da hatte ich so die Hoffnung, vielleicht spielt er jetzt seine Bahnstärke aus.
Ja, gut, man muss ja im Hinterkopf behalten, er hatte ja einen ganz alten Hasen da als Gegner mit Philipp Gilbert.
Genau.
Und ich glaube, du bist nach diesen 260 Kilometern übers Kopfsteinpflaster, bist du auch einfach so Matsche im Hirn. Also,
er hat es nur so richtig gemacht. Er hat ihn quasi erst vorne gefahren, aber an einer Seite, dass der quasi nur an der anderen Seite überholen kann. Und es war eigentlich quasi, er hätte es fast nicht besser machen können. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Das fand ich halt etwas tragisch, aber es war trotzdem also ein fantastisches Rennen.
Und ja, auf jeden Fall. Also wer nach der Strecke da vorne als Zweiter im Zweierteam ins Velodrom einfährt, ich glaube, das ist ein Erlebnis, das wirst du in deinem Profileben nicht mehr vergessen.
Ja, und das geht ja weiter. Er ist ja jetzt bei Israel Cycling Academy im nächsten Jahr und ist da ja auch als Siegfahrer, als Kapitän für die Klassiker gesetzt, und da bin ich sehr gespannt, was wir da erwarten können.
Also das wird auf jeden Fall
natürlich spannend. Ist natürlich immer schwierig, wenn man einmal ein tolles Ergebnis eingefahren hat, erwartet die Öffentlichkeit sofort, dass das wiederholt und getoppt wird.
Das Degenkolb-Syndrom.
Ja, also da muss ich sagen, einfach wenn er sich da in der Weltspitze etablieren kann über längeren Zeitraum, dann ist da schon viel gewonnen.
Ich meine, da sind wir ja schon fast direkt bei meinem persönlichen Highlight, was Erwartungen und als der Öffentlichkeit und Ergebnisse toppen angeht. Ich meine, mir ging es jetzt, weiß nicht, wie es euch ging, bei der Tour de France zum ersten Mal seit langem wieder zu, dass du mitfieberst und hoffst, hey, Emanuel Buchmann, Platz 4, ein Mega-Ergebnis. Klar, schade, dass es am Ende nicht Platz 3 geworden ist, aber dass ein junger deutscher Fahrer echt auf diesem Niveau bei einer Grand Tour unterwegs ist, keinen schwachen Tag hat, nicht irgendwie an einem Tag abreißen lassen muss, eine halbe Stunde verliert, sondern wirklich so konstant so da oben fährt. Und ich finde, also
ja, das Rennen mitbestimmt hat durch eigene Attacken ja auch.
Also, ja, wo du auch auf den letzten Bergankünften gedacht hast, vielleicht kann er doch noch einmal kurz Gas geben, irgendwie die entscheidenden 20 Sekunden rausholen. Und also das war schon sehr, ich fand es sehr, sehr spannend und echt zum Mitfiebern. Und ich glaube, das hat auch nochmal dem Radsport in Deutschland gut getan, auch wenn es dann nicht das Podium geworden ist.
Ja, und, aber generell auch nicht nur Buchmann. Also die Tour dieses Jahr, die war mit hier Alaphilippe auch, der wirklich so gekämpft hat um das gelbe Trikot. Die war einfach spannender als die Jahre davor. Und ich meine, klar, mit Froome, dass da einer der großen Mitfavoriten rausgefallen ist, vielleicht hat es das auch nochmal spannender gemacht.
Wobei, das muss man ja auch sagen, Tom Dumoulin auch verletzt ausgefallen ist.
Stimmt,
auch einer der Protagonisten der letzten Jahre.
Und ja, und ich glaube, wer nicht mitfühlen konnte, als Pinot aussteigen musste irgendwie, das war echt schon so der auf den ersten Etappen da echt dominiert hat und klar der stärkste Bergfahrer war. Und dann musste er echt so tragisch irgendwie dann vom Rad steigen, weil was da Muskelfaserriss irgendwie war es dann nachhinein. Mhm. Also das war echt so, wo du denkst, wieso ist der so langsam? Dem ging es doch vorher so gut. Und du hast gesehen, wie er kämpft und beißt. Und er kam halt einfach trotz Hilfe von seinen Teamkollegen nicht mehr ran und steigt unter Tränen ins Auto. Also wer da keine Gänsehaut hat, der hat irgendwie im Radsport kein Herz.
Ja, also, aber ich stimme dir zu, das war auf jeden Fall eine Tour, die wirklich Laune gemacht hat und die ja auch gut für den Radsport war. Und mein persönliches Highlight war ja bei dieser Tour de France die Abfahrt vom Galibier, wo Alaphilippe schon abgehängt war und dann halt wie so eine Sau diesen Berg runterfährt, von hinten an die Gruppe rangeschossen kommt wieder
und dann
direkt vorbeifährt und eigentlich noch, also ich glaube, wenn er da noch gekonnt hätte, so, also in seinem Kopf war eigentlich, ich fahre jetzt vorbei und ich gehe halt noch ab.
Ja,
das fand ich richtig geil.
Das war auch eine tolle Etappe. Das waren halt, es gab viele spannende Etappen. Es gab echt wenige Etappen, wo es wirklich war, okay, ich kann mir die letzten 5 Minuten angucken und dann, was halt auch schon oft die Sprinter-Etappen sind. Wir hatten einmal Tim Wellens, glaube ich, der als Ausreißer wirklich so 20 Sekunden vor seinen Verfolgern noch ins Ziel gekommen ist. Ja. Also es waren echt ein paar richtige Knaller dabei und das wäre was ich mir für 2020 auch wieder wünschen würde. Also wenn die Klassiker- und Grand Tour-Saison nächstes Jahr so spannend wird wie dieses Jahr, das wäre schon ein Highlight für mich.
Ich da optimistisch bin, weil jetzt auch die Streckenplaner von der Tour, die sind da durchaus kreativ, was so die Etappen angeht. Die probieren neue Formate aus, wie diesen komischen Formel-1-Start, der sich jetzt völliger Blödsinn herausgestellt hat. Und andere, aber die mega kurzen Etappen, also da ist schon echt sehr viel Ideen drin, das Ganze spannender zu machen. Das Einzige, was wir dieses Jahr nicht hatten, wo wir die letzten Jahre ja extrem erfolgverwöhnt waren, waren deutsche Etappensiege. Ich meine, da hatten wir früher mit 2, 3 Sprintern, die da eigentlich immer mit vorne reingehalten haben. Und die Jahre, wo Kittel halt 5 Stück abgeschossen hat, die sind halt jetzt einfach erstmal vorbei. Ich meine, das ist ja auch einer der Aspekte, oder wenn man rückblickend auf das Jahr zurückblickt, dass halt ein Marcel Kittel vom Rad steigt und sagt, ich kann mich einfach nicht mehr motivieren, ich mache jetzt mal eine Auszeit und weiß gar nicht, hat er jetzt gesagt, ob er final aussteigt oder sich den, aber ich glaube, das ist ziemlich...
Ja, final aussteigt, also das mit Sicherheit ist in diesem Profi ja eine der traurigeren...
Ein Negativ-Highlight.
Ein Negativ-Highlight.
Ja gut, ich meine, weil man natürlich aus seiner Sicht sehen muss,
für ihn ist es für den Fan,
der ihm den Erfolg gewünscht hätte.
Genau.
Also ich würde es, glaube ich, er sieht es nicht als Negativ-Highlight.
Man hätte ihn gerne weiterfahren sehen.
Genau, so kann man es,
glaube ich, sehen. Man hätte ihm alles Glück und allen Erfolg gewünscht, aber jetzt ist er eben auf einem anderen Weg und da alles Gute für.
Ja, genau. Und auch zu wissen, wann man aufhören muss vielleicht und nicht noch eine Saison dran zu hängen, wo man eigentlich es nicht mehr im Herzen hat, irgendwie sich so aufzureiben, ist ja auch eigentlich eine positive Sache.
Trotzdem ist es kein Jahr, wo man sich über mangelnde deutsche Siege beschweren müsste.
Also das
war bei
der
Tour de France vielleicht weniger, aber insgesamt war es auch ein super Jahr aus Sicht der deutschen Fahrer. Ich denke da vor allen Dingen an Pascal Ackermann,
der mit
13 Siegen, also da war ja
mega.
Also Dylan Groenewegen und Primož Roglič haben halt, oder sagen wir es so, Dylan Groenewegen hat 15, Primož Roglič auch 13, also da ist er aber in den Top 3 der erfolgreichsten Radprofis dieser Saison und das ist super und da waren ja halt auch wirklich hochkarätige Siege dabei, allen voran 2 Etappensiege beim Giro d'Italia
und das
Punktetrikot.
Genau, also was ja auch noch kein Deutscher vorher geschafft hat, also das ist ja schon, geht immer so ein bisschen unter, aber ich finde, das hat man auf jeden Fall 2019 gesehen, dass sozusagen die Garde nach Degenkolb, Martin, Kreipl und Co., die ist da, die ist in der Weltspitze angekommen, die darf man jetzt nicht mit Erwartungen überladen, aber ich glaube, da kann man schon ein ganz guter Dinge sein, dass die, wenn sie ihren Weg konsequent weitergehen, auf jeden Fall die Folge feiern werden. Und ich meine, du hattest ja die Tage, oder was, letztens noch mit beiden gesprochen, also Schachmann und Ackermann. Kann man sich auch nochmal anhören im Podcast.
Ja.
Auch Maximilian Schachmann, super Saison gefahren und jetzt im nächsten Jahr wird er halt auch, hat er schon angekündigt, mehr Freiheiten bekommen auch, bereitet sich ganz gezielt auch auf Olympia vor, startet wieder als Vorbereitung auch beim Giro d'Italia. Ja, also das macht Laune fürs nächste Jahr und da wird es bestimmt auch den ein oder anderen Erfolg wieder.
Da sagst du auch gerade wieder was. Also ich bin für was 2020, glaube ich, auch ein Highlight werden könnte, sind die Olympischen Spiele. Also Die Strecke in Japan ist, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll, wie ich es in Erinnerung habe.
Also wird auch, glaube ich, ziemlich heiß.
Ja, die also in Japan ist locker tagsüber gut über 30 Grad und auch relativ hohe Luftfeuchtigkeit, kann ich aus eigenen Urlaubserfahrungen berichten. Das ist, ich bin da einmal laufen gegangen, weil ich leider kein Fahrrad dabei hatte, morgens um 8 und hat schon keinen Bock mehr gehabt. Also ich, das wird ein richtig hartes Rennen, glaube ich. Und ich finde, Olympia ist immer so ein bisschen... Das ist immer für eine Überraschung gut. Ich weiß nicht, ob Sagan schon angekündigt hat, ob er wieder beim Mountainbiken startet oder ob er überhaupt am Start ist dieses Jahr. Aber ich finde, Olympische Spiele, weil die einfach eben nur alle 4 Jahre sind, das ist gleich mal wieder so ein bisschen, ja, Ausnahme-Event.
Also, ja, auch mit den Nationalteams, das ist nochmal was anderes. Die sind anders aufgestellt, anders organisiert als jetzt die Profiteams. Die müssen sich dann auch immer erstmal finden, Kapitänsrollen festlegen und Plan B-Fälle. Und das ist, glaube ich, macht das alles irgendwie nochmal ein Ticken spannender. Ein bisschen wilder, ein bisschen spannender. Das hat auf jeden Fall seinen Reiz, ja.
Und die Weltmeisterschaften gehen ja in eine ähnliche Richtung. Die finden in der Schweiz statt, auch mit einem sehr berglastigen Kurs mit vielen tausend Höhenmetern. Ja. Und ja, also da werden wir mit Sicherheit spannende Rennen sehen. Und ja, vielleicht auch sogar was für Emanuel Buchmann, Olympia oder eben die Weltmeisterschaften. Er war ja bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, war er schon in der Spitzengruppe, also die hinter dieser Ausreißergruppe ins Ziel gekommen ist. Mhm. Und das war ja ein ähnlich anspruchsvoller Kurs. Also ja, und wie gesagt, Max Schachmann, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich meine auch die Tour jetzt im nächsten Jahr mit dem Start in Nizza und dann geht es quasi nicht irgendwie eine Woche lang rumgepimmel mit Flachetappen, sondern am zweiten Tag muss dann die Karten. Ja. Also ich glaube, da muss man, was den Formaufbau angeht, auch das Ganze nochmal ein bisschen neu austarieren, dass du eben nicht so nach dem Motto eine Woche zum Warmfahren einrollen hast, sondern du musst quasi direkt am ersten Tag da sein. Und da, glaube ich, war sich nochmal dieser alte Spruch, dass man eine Tour nicht an einem Tag gewinnen kann, aber du kannst sie an einem Tag verlieren, wenn du am ersten Tag einfach noch nicht auf dem Level bist, was sein muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus einige versuchen, da schon den anderen auf den Zahn zu fühlen, einfach mal zu gucken, wer noch nicht so weit ist. Mhm. Gerade wenn du sagst, okay, ich plane die Form eher so, dass ich am Anfang vielleicht schon mal ganz stark loslegen kann und dann hoffentlich hinten raus nicht ganz so stark nachlassen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und da muss man dann auch mal hoffen und Daumen drücken, dass dann jetzt der Manuel Buchmann nicht mit den Erwartungen zu sehr überladen wird, dass er unbedingt in die Top 3 muss, um das Ergebnis vom letzten Jahr zu toppen, sondern der muss sich entwickeln. Der muss halt auch mal die Freiheit haben, dass er halt mal ein nicht so gutes Jahr oder einfach mal...
Er ist ja auch noch jung.
Eben, also da muss man die Erwartungen auch ein bisschen dämpfen.
Ja. Sehe ich grundsätzlich genauso. Auf der anderen Seite hat er selber jetzt gesagt, das Ziel ist das Podium.
Klar, dass das Ziel sein muss.
Ich finde, also er hat sich in den letzten... Das finde ich auch so spannend. Er hat sich über Jahre entwickelt. Also man sieht einfach kontinuierlich, wenn man sich anschaut, seine Ergebnisse, diese Entwicklung, wie er Jahr für Jahr besser wird. Und natürlich wäre das jetzt der logische nächste Schritt dann aufs Podium. Aber ich finde, wenn er die Top 5, wenn er die nochmal bestätigen kann, das ist ja schon das super Ergebnis dann auch.
Ja, wenn du zu den besten 5 Rennradfahrern für Grand Tours auf dieser Welt gehörst, ich meine, das ist schon, und wenn man sieht und weiß, was das für ein enorme persönliche Opferungen sind, um an diese Position zu kommen, wie du dein ganzes Jahr daran ausrichten musst, um in diesen 3 Wochen auf dem Top-Level zu sein. Und dann fährst du und dann auf der zweiten Etappe schießt dich halt einer ab, du brichst das Schlüsselbein und alles ist vorbei. Also das ist so, das kann so schnell gehen.
Ja, genau. So, aber das hoffen wir natürlich nicht.
Natürlich hoffen wir das nicht, das wünschen wir niemandem, aber er soll nur mal bei Toni Martin fragen, wie schnell sowas gehen kann. Ja,
das stimmt.
Gut, jetzt ist natürlich nicht nur der Profisport, wo wir uns drauf freuen im kommenden Jahr und wo wir heute drauf zurückblicken, sondern wir gucken auch ein bisschen auf Test und Technik, auf die technische Seite unseres Sports, die ja auch uns sehr fasziniert. Was ist dein Highlight jetzt im letzten Jahr gewesen und worauf freust du dich da im kommenden Jahr, Christian?
Also jetzt ausgewiesene Highlights im letzten Jahr fällt mir ein bisschen schwer. Ich meine, dass Kampa jetzt so nach und nach 12-fach voranbringt, bringt mich halt zu meinem Ausblick 2020, weil ich glaube, die spannende Frage ist halt, was macht Shimano? Ich meine, die sind als Einzige noch mit 11-fach unterwegs. Da finde ich... da muss irgendwas kommen. Ich meine, irgendein, weiß gar nicht, wie jetzt der Tonus ist, ob die neue Dura-Ace wieder fällig ist. Die haben ja immer ihren klassischen 3-Jahres-Rhythmus gehabt, aber der ist ein bisschen durcheinander gekommen. Also da, glaube ich, sind auch ein paar Entwicklungen im Gange, von denen wir leider noch nichts wissen. Auch so, was wir mal in die Industrie so ein bisschen vorfühlen, ob da schon irgendwas durchgedrungen ist, was man einem schon mal ein bisschen stecken kann. Da ist noch relativ wenig, aber da muss irgendwas kommen. Und da bin ich mal gespannt, ob das Wireless wird, ob das 12-fach wird, ob das 13-fach wird, 14-fach. ich meine, da gibt es ja...
keine Grenzen.
Keine Ahnung, elektrisch, hydraulisch bremsen. Also ich meine, da kann man ja in der Gegend rumspinnen. Mhm. Aber irgendwie... ein Highlight, finde ich, muss von Shimano im nächsten Jahr kommen, weil ich habe das Gefühl, so gerade was man auch so bei den Top-Rädern sich anschaut, was dann in den Tests kommt, da hat SRAM mit der Red E-Tab schon irgendwie eine Anteile Benchmark geworden. Gesetzt. Mhm. Und wenn man sich anschaut, so die Top-Top-Räder, da ist ein verdammt großer Anteil mit SRAM Red E-Tab einfach ausgestattet, wegen Wireless.
Mhm. Und auch Force E-Tab.
Klar, im Preissegment also, dann drunter. Mhm. Also die setzen denen da, glaube ich, schon zu. Und da muss ich, wenn ich Shimano bin und eine Dura-Ace DI2 sozusagen als das absolute Top-Gruppe am Markt etablieren will, da muss irgendwas kommen, was die anderen halt entsprechend toppt. Wo ja. Du dann sagst, okay, das ist ein Benefit, den die anderen nicht haben, um das als das Highlight-Produkt einfach am Markt zu etablieren. Da bin ich mal ganz gespannt drauf.
Ja, bei mir ist es einfach... Ich bin gerade total auf der Gravel-Linie. Ich mag Gravel total gerne und abseits asphaltierter Straßen zu fahren, ohne Straßenverkehr, ohne Autos. Und da
dafür mit Fußgängern
das hat sich,
und Wanderern
und Hunden, das stimmt, aber
das ist auch nicht ungefährlich.
Wenn die einen umnieten oder so, das ist halt weniger schlimm.
Also für
dich. Von daher, also da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, weil das, fand ich, war 2019 ein deutlich sichtbarer, sehr, sehr großer Trend, dass jeder Hersteller da was Neues in den Ring geworfen hat, sage ich mal. Und das wird 2020 sicher fortsetzen.
Das muss ich auch sagen. Das war eins meiner Highlights, dass man gesehen hat 2019, dass dieses Gravel-Ding vielleicht nicht so eine Eintagsfliege ist wie zum Beispiel Fatbikes oder so. Die vor ein paar Jahren bei den Mountainbikern irgendwie jeder muss ein Fatbike haben. Und jetzt hatte man so, oder jetzt hatte ich so die Befürchtung, oh, jetzt kommt jeder mit einem Gravelbike. Das ist dann aber irgendwie nur ein billiger Rahmen mit irgendwie 40 mm Reifen oder so. Und das ist gar nicht so. Also du hast so eine Vielfalt. Da ist ein neues, und ich sag's, das ist ein Rennradsegment, finde ich, in meinen Augen. Und das ist ein neues Rennradsegment, was jetzt 2019 so richtig angekommen ist. Und da sind so viele interessante Innovationen dabei. Also es gibt wieder alle Rahmenmaterialien. Also es gibt gefühlt wieder ein bisschen mehr Alu. Es gibt einige Stahl-Gravel-Rahmen.
Ja, es hatte eben auch ein bisschen diesen Lifestyle-Aspekt. Und das,
ganz klar. Also es ist so ein bisschen, ist natürlich so ein bisschen, wenn man als Hardcore-Rennradfahrer, könnte man da ein bisschen drauf herabblicken. Das sind das sind die finden das jetzt cool, weil das neu ist und weil man sich da viel Zubehör kaufen kann. Aber dagegen sind wir ja auch als Rennradfahrer nicht gefeit.
Ja, auf der anderen Seite eröffnet das ja den alten Hasen und den Alteingesessenen auch neue Zugänge zum Rennradfahren. Gleichzeitig erschließt sich dadurch das Rennradfahren vielleicht auch wieder für ganz neue Zielgruppen.
Genau, also es ist nicht nur, dass es um Produkte, um neue geht, sondern es geht um eine neue Auffassung von, was ist denn Rennradfahren? Und Rennradfahren kann man nämlich auch nicht nur auf Asphalt, sondern man kann auch, ja, für mich ist das Gravelfahren teilweise auch einfach ein Rennradfahren auf Schotterwegen. Und das sieht man ja auch an, es gibt immer mehr Rennen, in Amerika gibt es ja schon sehr viele und kommen auch immer mehr hier, wo du halt wirklich sportlich fährst, aber eben nicht auf der Straße. Und das finde ich eigentlich echt, das fand ich letztes Jahr schon sehr spannend und bin auch gespannt, was da 2020 kommt und ob es da in die Richtung weitergeht oder ob da was ganz anderes noch kommt, was ich noch gar nicht weiß.
Also ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich bin auch ganz bei dir, dass ich sage, okay, Gravel-Biken ist aus diesem Nischen-Trend-Thema eigentlich raus. Also zum einen, was man hört, so was Verkaufszahlen von Herstellern angeht. Wenn man dann hört beispielsweise, dass bei Canyon oder bei Rose die Räder, die meisten Zuwächse haben, sind die Gravel-Bikes. Mhm. Also dass es echt durch die Decke geht, dass es halt nicht nur so eine von der Industrie gepushte unnötige Neuheit, was man am Anfang oft gehört hat, sondern Gravelbike, was ist denn das? Braucht kein Mensch. Das ist nur wieder das Neues, was durchs Dorf gejagt wird, damit das alle haben und alle kaufen.
Ein Trend aus Amerika, der hier keinen Platz hat.
Genau, ich meine, das hat man am Anfang vielfach gehört, hört man immer noch, aber ich glaube, wenn man das, wer sich einfach damit mal auseinandersetzt mit dieser Art Fahrrädern und welche Vorteile sie haben, glaube ich, muss jeder einsehen, dass sie durchaus ihre Berechtigung haben und das auch der Grund ist, warum das halt eben nicht ein Trend ist, der eine Eintagsfliege ist und jetzt schnell wieder verschwindet, sondern ich glaube, das wird sich definitiv am Markt etablieren. Mhm. Merkt man jetzt auch, dass dann auch was Zubehör angeht, was Schuhe angeht, was Bekleidung angeht, da alle ein bisschen aufspringen, ihre eigenen Gravel-Produkte anbieten, die mal mehr, mal weniger sinnvoll sind. Also ich meine, einfach nur eine Tasche außen auf eine Hose draufzunähen und dann sagen, das ist unsere Gravel-Hose, ist für mich meistens ein bisschen kurz gesprungen, aber auch das gibt's man immer mal wieder.
Aber ganz ehrlich, also die Bib-Shorts mit Taschen, die es von einigen Herstellern gibt, ich finde das voll gut. Ich habe da mal einen Riegel drin gehabt oder mein Telefon.
Ja,
aber
du bist ja auch so ein Lifestyle-Typ, ein Schnorres.
Genau, ich renne ja auch nur dem Trend hinterher.
Also ich habe noch nichts gefunden, was man da Sinnvolles reinmachen kann, was mich beim Pedalieren nicht stört. Ich
mein, so ein Telefon, Smartphone.
Das ist mir zu dick und zu sperrig.
Ja, du musst doch immer, aber dann musst du es immer griffbereit haben, damit du für Insta die Bilder posten kannst von deinem Gravel-Adventure.
Wenn du Pech hast, steht dann der Polizist da und gibt dir das schöne Bußgeld.
Naja, nee, ich fahre doch nicht auf der Straße. Da sind ja keine Polizisten auf den Schotterwegen. Ja, das sind die ja nicht.
Oh, da gibt es viele Hobbypolizisten auf den Waldwegen. Das ist nicht 2 Meter breit.
Ganz klar ist
die
auf jeden
Fall. Die dürfen hier nicht fahren.
Ganz klar ist auf jeden Fall bei all diesen Trends und bei den Themen Aerodynamik, was ja ein zweiter großer Trend ist jetzt und gewesen ist, 2019, 2020 weitergeht, die werden wir begleiten mit Tests, mit Kaufberatungen, mit Service-Reportagen und in Roadbike erfahrt ihr da die Neuheiten und welche sinnvoll sind und welche nicht.
Das sehr gut. So, Schluss.
Da muss man vielleicht noch erklären, wir haben hier einige Knöpfe entdeckt, wo man draufdrücken kann, dann kommen lustige Geräusche.
Leider ist kein Pupsgeräusch dabei.
Okay, wir haben jetzt über Profisport geredet, über technische Sachen eher, aber was war eigentlich euer persönliches Highlight, also euer persönliches Rennrad-Highlight natürlich für 2019?
Moritz? Ich muss sagen, ich bin anders als in der Vergangenheit nicht mehr bei so vielen Events gestartet. Das ist so der persönlichen Lebenssituation mit Familie jetzt geschuldet und Kindern, wo ich halt nicht mehr so viel unterwegs bin. Aber ich glaube fast, das Highlight war deswegen ganz unspektakulär die RTF im Umfeld, die wir gefahren sind. Wir haben eine Art Roadbike-Betriebsausflug gemacht und sind da halt bei einer RTF in der Nähe von Stuttgart gestartet und also ich muss tatsächlich sagen, diese kleinen Highlights, wie so eine RTF oder mal die eine Tour, die halt länger ist als nur 2 Stunden am Wochenende, das sind so meine Highlights.
Ja, da muss ich, weil wir, glaube ich, familiär ähnlich aufgestellt sind.
Aber nicht miteinander
vermeiden. Nein.
Nein.
Obwohl das jetzt auch nicht schlimm wäre. Ja. Nein, da muss ich auch sagen, es sind oft die kleinen Dinge, die dann das Highlight ausmachen. Bei mir war es dann der Jahresurlaub bei den Schwiegereltern, wo dann Frau und Kinder gut versorgt sind und Fatih hat halt mal Zeit, in Ruhe 3, 4, 5 Stunden einfach mal aufs Rad zu gehen, dann quasi auch die Heimat wieder zu entdecken. Also ich bin dann von Trier aus übers Saargau gefahren, durch Luxemburg, durch die Eifel, meine alte Heimstrecken sozusagen und war immer wieder überrascht, wie schön es doch eigentlich ist, gerade zu Hause und denke mir immer so, man muss eigentlich nicht ins Trainingslager fliegen oder irgendwelche aufwendigen Radurlaube machen. Manchmal ist es einfach das Schönste, wenn man sagt, okay, ich habe eine Woche Zeit bei mir zu Hause, ich kann in sozusagen Trainingslager zu Hause, ich kann fahren, wohin und so viel ich Lust habe und entdeckt einfach nochmal, sucht sich vielleicht nochmal ein neues Sträßchen raus, wo man nicht gefahren ist, weil man einfach sagt, ich habe Zeit zu entdecken, ich kann mal hier abbiegen, wo ich noch nie abgebogen bin und lässt sich einfach so ein bisschen treiben. Das finde ich eh eigentlich immer so das Schönste. Wenn du fahren kannst und sagst, okay, wann ich jetzt nach Hause komme, ist eigentlich wurscht. Solange genug Wasser in den Trinkflaschen ist und vielleicht noch ein Notriegel da, kann man eigentlich losfahren und dann einfach sich treiben lassen, entdecken und sagen, ach, jetzt fahre ich mal hier rum, jetzt fahre ich mal da rum. Und dann, wie viele Kilometer dann am Ende auf dem Tacho stehen, ist dann auch relativ egal. Welcher Schnitt ist relativ egal. Aber ach,
man hat
einfach
man hat nicht im Hinterkopf, okay, jetzt die Kinder sind irgendwie zu Hause, man möchte auch mit denen sein, sondern die sind gut versorgt. Man hat keinen Stress, kann sich einfach entspannt auf 4 Stunden Fahrradfahren einlassen. Das ist genau.
ein
Privileg.
Den Stress
den hat der Kollege Holbaum ja noch nicht zwar fest vergeben, aber nicht schon mit Kindern gesegnet.
Genau. Was war dein, weiß zumindest. Also,
keine Bekannten. Was war dein Highlight?
Also da, schließt ganz gut an so ein bisschen, was der Christian gesagt hat mit dem Neuentdecken und worüber wir gerade gesprochen haben mit dem Gravel. Ich war tatsächlich mal dieses Bikepacking machen. Und das waren 2 Trips, die beide eigentlich ein Highlight waren. Einmal in Schottland mit meiner Frau. Da waren wir im furchtbaren schottischen Regenwetter unterwegs und trotzdem hat es Spaß gemacht und hatten auch unser Gepäck dabei. Und dann bin ich aber nochmal, dann war mir das nicht genug, und dann bin ich nochmal im Herbst jetzt, im September alleine irgendwie 2 Tage einfach so gefahren mit einer, oder 3 Tage waren es eigentlich, mit einer auch Übernachtung in der Wildnis, einfach mit Isomatte, Schlafsack und so einem Bivi-Sack, wo man sich einfach reinlegt.
Legt man sich dann irgendwo auf eine Wiese oder gibt es da Campingplätze, wo man
sich... Ich habe mich hinter einem Schuppen versteckt, um die Ecke vom Friedhof, weil am Friedhof, da gibt es immer Wasser. Es ist gut zu wissen, Friedhöfe, die gibt es erstens überall und da ist immer Wasser und solange es nicht für den Winter abgestellt ist, kann man sich da immer, weil Trinkwasser suchen war immer so, oder was heißt Trinkwasser suchen? Ich meine, ich bin jetzt nicht durch die absolute Walachei gefahren, da kam schon alle 20 Kilometer, wäre auf jeden Fall ein Ort gekommen, aber ich habe schon mal versucht, so wenig Leute wie möglich zu treffen und bin dann einfach quasi versucht, eine gerade Linie von hier bis in meine alte Heimat durchzuziehen. Und das hat auch toll geklappt. Und da war ich auf Wegen unterwegs. Das war fantastisch.
Die kleinen Abenteuer vor der eigenen Haustür.
Genau, eigentlich. Also das hat echt richtig gut funktioniert. Und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das wäre auch sowas, worauf ich mich 2020 wieder freue. Wobei, als schon geplantes Highlight für 2020 wäre eventuell mein erstes 24-Stunden-Rennen. Worüber ich nachdenke, das könnte ein Highlight werden, weil sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Das fehlt mir quasi noch auf meiner Rennrad-Checkliste, also echt mal 24 Stunden, muss auch nicht solo sein, kann man ja auch mal erstmal klein anfangen im Team oder so, aber das habe ich noch nie gemacht, so quasi die Nacht durchfahren und da quasi immer nur 2 Stunden schlafen, sich mal so ein bisschen an die Grenze bringen, also das ist ein eventuelles Highlight fürs nächste Jahr.
Habt ihr da auch schon was? Besonderes Event, wo du das machen willst?
Ja, also natürlich ist Rad am Ring dafür prädestiniert. Das ist so eine mit die größte Veranstaltung, glaube ich, in Deutschland, wo man das machen kann. Und auf dem Nürburgring zu fahren, ist sowieso, da hat man gleich 2 Highlights in einem. Also das ist ja schon mal richtig cool. Und die Stimmung, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die da schon mitgefahren sind, ist auch einfach richtig gut da unter den Leuten, die mitfahren. Also im Fahrerlager. Also ich habe eine Gruppe von Freunden, die sind da quasi jedes Jahr mit einer großen Parzelle. Da kommt einer mit nur zum Grillen und Kochen für die anderen, die fahren.
Der fährt
und
gar nicht.
Der fährt gar nicht. Nee, der ist nur
Support.
Nur Support. Und die fahren da, mieten da immer 2 große Parzellen zusammen, bauen da ein riesen Zelt auf und fahren da mit mehreren Teams. Und das ist generell in dem Fahrerlager wohl so, da ist die Stimmung einfach gut. Und sowas mal mitzuerleben, das wäre definitiv ein Highlight für nächstes Jahr.
Ja, also ich muss sagen, ich so schön, oder so Heimaturlaube, die fehlende Events kompensiert haben im letzten Jahr. Also fürs nächste Jahr habe ich mir dann schon 2, 3 Sachen rausgepickt, wo ich sage, okay, da peile ich zumindest mal an den Start zu gehen. Das zum einen habe ich gesehen, gibt es einen Radmarathon in meiner Heimat, in der Eifel. Eifel 205 nennt sich das, ist Mitte August. Da geht es halt quasi auf meinen alten Strecken 205 Kilometer rauf und runter. Und wer die Eifel kennt, weiß, das ist zwar nicht lang, aber da wird sich, die Höhenmeter werden sich summieren. Und ich meine, dass es da auf die Langdistanz mit 205 Kilometer geht, ist irgendwie selbstverständlich. Ich meine, da, man kann sich ja nicht irgendwo anmelden und einfach durch die Kurz- oder Mitteldistanz. Wie sagt unser ehemaliger Chefredakteur so schön, wir gehen an den Start und man geht mit fliehenden Faden auf der größten Herausforderung unter und nicht irgendwie schafft dann die leichte und wenn dann große Ziele und
groß scheitern.
Und groß scheitern ist nicht so schlimm wie einfach nur auf Kneifen und dann doch nur die halbe Strecke fahren. Also da muss dann schon Vollgas und
Augen zu und durch.
Augen zu und durch. Und das ist auf jeden Fall mal auf meiner Liste. Und dann habe ich ja gefahren, gibt es hier auch das neue Prezel-Race in Stuttgart zur deutschen Meisterschaft. Und Jedermann-Rennen vor der Haustür stattfindet, da muss man eigentlich an den Start gehen, wenn der Aufwand so gering ist. Hier mit der
S-Bahn nach Stuttgart fahren. Ja, und halt auch unsere Marke repräsentieren. Ich meine, nicht an den Start gehen, da müsste ein Podium hier.
Roadbike-Trikot und vorne raus.
Ich muss dabei ergänzend einwerfen, dass ich der Einzige hier in der Runde bin, der schon mal das virtuelle Weltmeistertrikot der Journalisten trug. Es waren zwar nur 500 Meter und vor der ersten Hügelkuppe wurde ich wieder abgehängt, aber ich war im virtuellen Weltmeistertrikot.
Für die Live-Übertragung dieses legendären Rennens nicht gesehen haben.
Keine YouTube-Aufzeichnung davon, ich habe gesucht.
Das ist ein Rennen, eine Weltmeisterschaft für Journalisten, die jedes Jahr ausgetragen wird. Und als die vor, ich glaube, 2 Jahren in Deutschland hier beim Riderman in Bad Dürrheim ausgetragen wurde.
Da waren wir natürlich.
waren wir natürlich mit der großen Redaktionsmannschaft am Start und Kollege Brunker hat direkt die Startattacke gesetzt und fuhr dann eben im virtuellen Weltmeistertrikot. Und
auch mit gutem Abstand so.
Ja, ich glaube, es waren 300 Meter Vorsprung, die ich mir rausgefahren habe, weil irgendwie alle gedacht haben, was macht der Bekloppte denn da? Und ich dachte, die fahren so langsam und ich habe die Chance, einmal im Leben irgendwo an der Spitze zu liegen und da hebe ich mir keine Körner auf. Ich habe es nachher bitterlich bereut, aber mein Gott.
Hat sich gelohnt.
Davon kann man jetzt erzählen, genau.
Genau, mein persönliches Highlight ist auch das Brezel Race, da werde ich auch auf jeden Fall am Start stehen und ich liebäugel so ein bisschen mit einem Start in Hamburg nochmal. Da bin ich 1999 bei den Cyclassics gefahren, das war eins meiner ersten Jedermann-Rennen überhaupt und ich weiß nicht warum, aber jetzt
ist ja 21 Jahre danach.
Dann Jubiläum, glaube ich, 25 Jahre gibt es das dann
Jahre, ja.
Im Sommer 2020 und da muss ich mal gucken, ob ich meine Familie da von einem Hamburg-Kurzurlaub überzeugen
kann. Ja, ich kann Hamburg eigentlich nur wärmstens empfehlen. Ich habe es einmal
kann
gemacht.
Kann ich auch nur wärmstens
empfehlen. Also ich finde die Stimmung so rund um den alten Markt, Jungfernstieg, um die Alster.
Das ist schon echt cool.
Also du kommst am Hauptbahnhof an und alles ist sozusagen komplett in Rennradhand. Das fand ich ganz anders als in Berlin. Mein Veloton in Berlin, als es ihn noch gab, war halt echt so ein Event unter vielen irgendwie, das hast du in der Stadt nicht so wahrgenommen, aber
Cyclassics in Hamburg. Bis zu 20.000 Leute, die da zu Hochzeiten in Hamburg am Start waren. Ich glaube, letztes Jahr waren es nicht ganz so viele, aber es ist unglaublich. Und ja, da ist die Stadt irgendwie, das ist schon echt das größte Jedermannrennen in Europa, glaube ich auch. Und das ist schon echt spektakulär. Also da sollte man auf jeden Fall mal dabei sein.
Ja, und dann da am Start stehen mit zigtausend anderen und über die Landschaft
rollen, das ist Bock, schon, ja.
Da hat sogar dass mich da kurz vor Schluss einer abgeschossen hat, konnte meine gute Laune eigentlich nicht trüben. Ja, der hat sich irgendwie, weil er vor einem ausweichen musste, hat er sich dann auf die Straße gemacht und fiel, glaube ich, einen Meter vor mir auf den Boden. Und
da macht man dann nicht mehr viel.
Da macht man nicht mehr viel, da fliegst du drüber und hoffst halt, dass nichts passiert. Und
es ist Gott sei Dank nichts passiert. Da hast du halt auch wenig Einfluss
drauf, ja. Also da steckst du halt einfach nicht drin. Das ist so, wo ich dann immer leichte Bedenken habe bei so großen Jedermann-Rennen. Aber eigentlich schon immer wieder geil eigentlich.
Wer solche Ziele hat im Jahr 2020, der muss natürlich auch eine Grundlage legen. Das ist ein, wo wir gerade über den Übergang von 2019 zu 2020 reden.
Ja, weil
reden.
2019 ist ja noch nicht vorbei.
Genau.
Da gibt es ja was. Sebastian, vielleicht kannst du was zu sagen.
Ja, ich war...
Also für die ganz Bekloppten.
Für die ganz Bekloppten. Es gibt natürlich, wie jedes Jahr, gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr die Aktion Festive 500.
Die mal von Raffaels initiiert wurde.
Ich glaube, es ist immer noch theoretisch die Raffa Festive 500, aber es hat sich so ein bisschen quasi...
Selbstständig. Viele machen das einfach, dass die Idee ist, die Feiertage und die freie Zeit, die man hat, zu nutzen,
genau. Um
zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer zu sammeln.
Du hast also quasi zwischen dem 24. und dem 31. Zeit, 500 Kilometer
abzureisen. Zählt Neujahr noch mit oder nicht?
Nee, du musst am 31. fertig sein. Also musst du vielleicht ein bisschen länger fahren dann am letzten Tag. Es hört sich erstmal auch gar nicht so schwierig an, aber also da muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen mit der Vereinbarkeit mit dem Privatleben das Ganze handeln, weil Weihnachten ist traditionell die Zeit, wo man die Familie besucht und vielleicht auch mal unterwegs ist. Und wenn über diese 500 Kilometer in 8 Tagen oder so, hört sich erstmal gar nicht so spektakulär an. Aber wenn dann schon mal 3 Tage weg sind, wo du irgendwo bei den Verwandten rumgondelst, dann wird's schon mal knapp.
Und die Tage sind halt auch relativ kurz, muss man noch dazu sagen.
Hast du da Tipps? Wie hast du das gemacht?
Also ja, der Tipp ist an jedem, immer wenn du kannst, so früh wie möglich starten, weil die bei den Temperaturen und den Straßenverhältnissen, die ja manchmal echt unterirdisch sein können zu der Jahreszeit, da braucht man einfach länger. Also da ist man auch einfach langsamer. Man denkt so, dann fahre ich jetzt mal 4 Stunden und entweder dauert die Strecke noch mal länger oder man schafft die 4 Stunden gar nicht, weil einem vorher irgendwie die Hände und Füße abfallen. Also richtig dick einpacken ist ganz wichtig auch, früh losfahren und möglichst es auf so viele Tage wie möglich verteilen. Also lieber an 2 Tagen 50 als an einem Tag 100 zu fahren, weil die 100, die ziehen einem schon ordentlich den Zahn bei den Temperaturen.
Vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn man Familie oder Freunde eben in einem anderen Ort besucht, dass man diese Strecke dann eben mit dem Fahrrad zurücklegt.
Eine Teilstrecke, genau.
Teilstrecke vielleicht auch nur. Ist natürlich schwierig, wenn man dann im versifften Trikot, will man nicht unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber
Tasch, Schwiegermutti, ich habe nichts zum Umziehen dabei.
Aber wenn zum Beispiel
mich dann hier mal separat, bitteschön.
Wenn die Familie mit dem Auto fährt, dass die eben die Sachen dann mitnehmen und man selber fährt die Strecke mit dem Fahrrad, wenn möglich, das ist
ja eine oder dass man auch mal einfach, dass man sich da mal früher rausschmeißen lässt. Also wenn man halt die 360 Kilometer nicht ganz mit dem Fahrrad fahren möchte, aber zumindest die letzten 80, klar ist das ein bisschen logistischer Aufwand, aber also wer sich das vornimmt, der findet, glaube ich, auf jeden Fall einen Weg, das durchzustehen. Und ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, da hatten wir solche Temperaturen, da hatten wir irgendwie 14 Grad an Heiligabend.
Ja, ich erinnere mich noch, das war echt mega warm, also gefühlt.
Und da war es dann gar kein Problem. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch mal ein Jahr gescheitert mit, ich weiß nicht, knapp 400 Kilometern, irgendwie 380.
Ist aber auch nicht schlimm.
Ist überhaupt nicht schlimm. Und da bin ich ja auch 380 Kilometer gefahren. Also insofern, es war ja nicht umsonst. Ist das ja dann gefahren.
Ich habe es mir auch quasi jedes Mal vorgenommen. Ich glaube, ich kam noch nie in die Nähe von 500 Kilometern, einfach weil es dann aus Zeit-, Wettergründen, ich meine, da gibt es ja auch Jahre, wo es einfach in den Schoß fallen ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Also ganz aber so einfach ist es nicht.
Wo es dann, keine Ahnung, wenn es dann zwischen 8 und 10 Grad hat, da fährt sich dann mal leichter irgendwie eine 3-4 Stunden Einheit, als wenn es dann echt -3 Schneetreiben und keine Ahnung, Glatteis gefahren, da wird es ja dann eh schwierig. Oder wenn du, darf man es eigentlich auch mit dem Gravelrad fahren?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube schon.
Ich also weiß nicht, wie strikt die Regeln sind. Aber
ich würde sagen, jeder, der 500 Kilometer fährt, draußen. Ich glaube, nur auf der Rolle zählt nicht.
Obwohl, das wäre auch eine Herausforderung.
Das also ist auch eine Herausforderung, wobei ich muss sagen, 500 am Stück, ja, 500 in 8 Tagen, nicht ganz so
viel. Ja, das stimmt. Das ist dann schon die Komfortversion. Da würde ich dann auch nicht den ganz großen Orden für verleihen.
Also ich nehme den Leistungsdruck bei mir immer raus und sage, ich fahre halt einfach, ich versuche die 500 voll zu machen, löse mich aber von diesem 24. bis 30. Sag halt, meistens hat man ja schon 1-2 Tage vorher frei, vor Weihnachten oder wenn das Wochenende noch davor, je nachdem, wie gut es liegt, dass ich einfach gucke, in der Zeit, die ich frei habe und die mir zur Verfügung steht, versuche ich diese 500 zu fahren.
Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, quasi zwischen den Jahren, so zum Jahresabschluss oder auch gleich zum neuen Jahr mal aufs Rad zu steigen, weil viel besser kann ein Jahr ja nicht enden oder neu beginnen.
Also ich muss sagen, ich habe da ja, Moment. Nee, ich habe da keine richtige festiv verfandte Tradition, aber ich nehme mir eigentlich immer vor, was ganz schön ist, so eine Silvesterrunde zu drehen und eine Neujahrsrunde. Weil irgendwie so Silvestervormittags hat man meistens ja
ein bisschen
Tradition. Zeit, zu sagen, okay, wenn das Wetter jetzt einigermaßen passt, drehe ich eine Runde, bevor die ganzen Bekloppten losgehen und alles zuballern. Man hat frei. Der familiäre Stress ist jetzt nicht ganz so groß wie an den Weihnachtsfeiertagen, wo irgendwelche Omas, Tanten etc. besucht werden müssen.
Stimmt.
Da kann man eine schöne Jahresabschlussrunde drehen und dann im Januar, am 1. Januar quasi Neujahr, wenn man aufgestanden ist, sich ein bisschen den Kater ausfahren an der frischen Luft.
Welchen Kater? Wir Sportler trinken doch keinen Alkohol.
Nein, natürlich nicht. Hat dann auch nochmal sowas und dann kann man es so ein bisschen halten. Also ich kenne es, die Saarländer, die abgrillen, wird an Silvester und angegrillt, wird an Neujahr und so ähnlich kann man es dann auch als Radfahrer halten. Saison endet am 31. Dezember und am 1. Januar geht es wieder los.
Sehr schön. Dann wollen wir von euch natürlich gerne wissen, macht ihr das auch? Oder habt ihr auch eine quasi Rennrad-Jahresabschlusstradition oder startet ihr mit dem Rennrad ins neue Jahr sogar? Das fänden wir sehr schön. Dann, wenn ihr uns dazu etwas sagen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de und ihr könnt uns natürlich auch Lob oder Kritik äußern beziehungsweise uns Themen vorschlagen für die nächsten Podcasts. Da freuen wir uns
Kritik
auch.
Kritik kommt bitte an papierkorb@roadbike.de.
Genau, und alles andere an podcast@roadbike.de. Dann danke schon mal fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Auf ein schönes 2020 mit viel Erfolg und wir sind Kette rechts. Tschüss. Tschüss.
Kommt gut rein. Ciao.
Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.